Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute nehme ich dich mit in den Sudan. Ein Land mit einer langen, komplexen Geschichte und aktuell im Fokus wegen eines eskalierenden Konflikts. Um zu verstehen, wie es heute so weit kommen konnte, werfen wir zunächst einen Blick zurück. Der Sudan hat in den letzten Jahrzehnten mehrere Bürgerkriege, ethnische Spannungen und politische Umbrüche erlebt. Die Spaltung zwischen Nord- und Südsudan 2011 hat zwar den Südsudan unabhängig gemacht, doch Konflikte, Machtkämpfe und soziale Probleme prägen auch weiterhin das Leben der Menschen im restlichen Sudan. Mein Gast ist Roman Deckert, langjähriger Krisenanalyst, der die Entwicklung im Sudan seit vielen Jahren genau verfolgt. Mit ihm sprechen wir darüber, warum es aktuell Krieg gibt, wie die Menschen im Sudan darunter leiden, welche Akteure beteiligt sind und welche Schritte für eine Lösung notwendig wären. Roman gibt uns Einblicke in die historischen Hintergründe, den Status quo und die Perspektiven für die Zukunft und hilft uns, die Situation besser zu verstehen und einzuordnen. Ich sage Hallo, Roman.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und vielen Dank an alle, die zuhören, für das Interesse.
Ja, ziemlich spannendes, ein großes Thema und umso schöner, dass du heute Zeit für mich hast. Und wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an, um die Situation zu verstehen. Wie hat sich das Land historisch entwickelt? Welche wichtigen Ereignisse haben das Land geprägt? Vielleicht so ein kleines, was bisher geschah?
Ja, genau. Also wo kann man da anfangen? Also eigentlich ganz vorne. Ich fange immer gerne da an, dass eigentlich die gesamte Menschheit aus dem Sudan kommt. Also ja. Im Prinzip sind wir alle Sudanesen und Sudanesinnen. Also es gab vor kurzem ein großes Projekt an der Uni Oxford, wo also anhand eines genetischen Stammbaums festgestellt wurde, dass also alle Menschen heute auf der Welt sich also auf Vorfahren, auf einen Urvater, eine Urmutter in einer staubigen Ecke des heutigen Sudans zurückverfolgen lassen. Also insofern ja. Finde ich schon wichtig. Und ja, tatsächlich, aber was zum Beispiel auch bis heute fortwirkt, sind tatsächlich so Kontinuitätslinien quasi aus pharaonischen Zeiten. Ja, also Ägypten spielt heute immer noch eine wahnsinnig wichtige Rolle im Sudan und das war eben schon vor 5000 Jahren der Fall. Mhm. Und die Themen, die damals bestimmt waren, die sind auch heute noch tatsächlich Themen. Also das sind zum einen, ist es das Gold, für das der heutige Sudan schon damals berühmt war und was heute eine wichtige Rolle spielt, aber auch Sklaverei. Und Sklaverei beziehungsweise der Rassismus, der daraus folgt, der wirkt auch bis heute fort. Also wir spulen mal schnell nach vorne dann doch, also nicht, dass wir jetzt all die Jahrtausende durchgehen. Ja. Ich würde natürlich anfangen, also dass das Kolonialerbe immer noch sehr wichtig ist und dass es eben im 19. Jahrhundert interessanterweise keine europäische Kolonialmacht gewesen, sondern das Osmanische Reich beziehungsweise deren ägyptischer Ableger. Und da spielt auch wieder eine Sklaverei eine große Rolle. Da wurde also die heutige Gesellschaft des Sudans ziemlich durcheinander gewürfelt und teilweise auch zerstört. Also an den Folgen trägt der Sudan bis heute auch noch schwer. Und dann eben die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Sudan faktisch eigentlich eine britische Kolonie. Mhm. Ja, wenn man genau hinschaut, eine anglo-ägyptische Kolonie, das war eine Doppelherrschaft von Ägypten und Großbritannien, aber Ägypten war damals auch faktisch unter Kontrolle Großbritanniens. Und aus der Zeit, da wirkt eben auch einiges fort. Also man muss da nur auf die Landkarte schauen, da sind die Grenzen gerade jetzt in Darfur im Westen des Sudans, die sind wirklich über hunderte Kilometer mit dem Lineal gezogen worden. Das ist also totale koloniale Willkür. Und auf der anderen Seite eben auch, dass die Briten eine Elite eingesetzt haben, die dann auch nach der Unabhängigkeit das Land eigentlich bis heute dominiert hat. Und das eben vor allen Dingen nach dem Prinzip des Teilen und Herrschens.
Okay. Ich habe gerade schon so die Spaltung Nord- und Südsudan so ein bisschen angeteasert. Wie kam es dazu und welche Folgen hatte das für beide Länder? Gab es da vielleicht sogar auch einen Gewinner?
Ja, also auch das ist wiederum eigentlich ein historisches Erbe. Also die Briten, die haben sich lange überlegt, ob sie überhaupt den Südsudan, dem heutigen Nordsudan zuschlagen sollten oder doch eher dem heutigen Uganda und so. Also das war auch wieder koloniale Willkür und die Briten haben eben auch den Südsudan quasi isoliert von jeder Entwicklung eigentlich abgeschnitten, so dass dann bei der Unabhängigkeit 1956, das ist jetzt fast genau auf den Tag 70 Jahre her, am 1. Januar 1956 wurde das Sudan unabhängig und da waren also die Südsudanesen total außen vor, völlig marginalisiert, hatten eigentlich keine Mitsprache und aus der Unzufriedenheit darüber gab es schon sehr früh eine Rebellion, die dann in den 60er Jahren eskalierte, hunderttausende Tote, dann gab es mal in den 70er Jahren knapp 10 Jahre lang einen eher prekären Frieden und dann wieder von 83 bis 2005 eine sehr blutigere Rebellion gegen die verschiedenen Regime in Khartoum, in der Hauptstadt, mit geschätzt 2 Millionen Toten. Und ja, also es gab dann tatsächlich, das war schon ziemlich monumental und eigentlich ohne Präzedenzfall, dass also koloniale Grenzen in Afrika revidiert wurden, 2011 mit der Abspaltung des Südsudans und aufgrund eines Friedensvertrages. Und aber leider hat das also weder dem jetzigen Sudan, also dem früheren Nordsudan, noch dem Südsudan eigentlich wirklich Frieden gebracht. Also der Südsudan ist dann kurz darauf, 2013, in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt, der im Prinzip bis heute anhält. Also ich mag das Wort Bürgerkrieg nicht gerne, weil das suggeriert eigentlich immer, als ob da so die Zivilbevölkerung aufeinander losgeht. Eigentlich geht es eher darum, dass Militärs einander bekämpfen. Und also die Probleme, die den Sudan nach der Unabhängigkeit geplagt haben, die wirken eigentlich bis heute strukturell vor.
Verstehe ich. Springen wir mal ins Hier und Jetzt. Wie kam es zum Ausbruch des jetzigen Krieges? Wer sind die wichtigsten Akteure und welche Interessen verfolgen sie? Ich habe gelernt, es geht um die RSF, richtig?
Ja, genau. Also die RSF, das sind die Rapid Support Forces, sogenannten. Das ist eine paramilitärische Miliz, die aus den sogenannten Janjaweed hervorgegangen ist. Also die Janjaweed, das waren auch so eigentlich eine Miliz, die vom damaligen Bashir-Regime, das war der Langzeitdiktator Omar al-Bashir, der also ein islamistisches Regime aufgebaut hatte, dessen Sicherheitsapparat, in Anführungszeichen Sicherheitsapparat, weil der hat keine Sicherheit verbreitet, sondern eher Unsicherheit, die haben eigentlich die Bekämpfung von Rebellionen in Darfur, in der Westregion Darfur, outgesourced an solche Milizen, haben dort also Stammesgruppen, wenn man so will, hochgerüstet, um Rebellen zu bekämpfen. Und die eigentliche Armee, die Sudanese Armed Forces, SAF genannt, die hat sich eher darauf konzentriert, Business zu betreiben. Damals waren das die fetten Öljahre, da wurde im Südsudan Öl gefördert und da hat man das eben ausgelagert und diese Miliz, die RSF, wurde immer stärker, indem sie vor allen Dingen Söldner auch zur Verfügung gestellt hat für den Krieg im Jemen, für die saudisch-emiratische Koalition gegen die Houthi-Rebellen. Und die Saudis und Emiratis haben natürlich ihre Drecksarbeit andere machen lassen, nämlich sudanesische Söldner, haben sich die Hände nicht selber blutig gemacht. Und gleichzeitig auch mit diesen Petrodollars aus dem Jemenkrieg, der Anführer der RSF-Milizen, Himeti, General Himeti genannt, die Goldminen in Darfur unter seine Kontrolle gebracht und hat also ein Business-Imperium aufgebaut, wodurch er also zum mächtigsten und stärksten Mann eigentlich im Sudan aufgestiegen ist. Und letztlich, als es dann 2018, 2019 also wirklich eine sehr breite Volkserhebung gab, eine Revolution, eine wunderschöne Revolution eigentlich, quer durch alle Bevölkerungsschichten, gerade von Frauen auch getragen, jungen Menschen. Da haben dann irgendwann also Himeti und auch der Armeechef Burhan, General Burhan, eigentlich den Daumen gesenkt und Bashir fallen gelassen. Und dann gab es für eine kurze Zeit eine zivile Übergangsregierung. Und 2021 haben dann Burhan und Himeti zusammen gegen diese Zivilregierung geputscht und ganz schlimme Massaker an den DemokratieaktivistInnen begangen und damals waren sie also noch Waffenbrüder und dann gab es aber eben diesen Machtkampf zwischen den beiden Lagern. Also oft wird der Konflikt so verkürzt dargestellt als Kampf zweier Generäle, also auf der einen Seite Himeti, auf der anderen Seite Burhan, aber das ist eben doch etwas irreführend, weil es handelt sich eher um zwei große verschiedene Lager, die dort einander bekämpfen. Wie genau dann der Krieg ausgebrochen ist, das ist so ein bisschen der sogenannte Nebel des Krieges, also das weiß man ja, das erste Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit und deswegen lässt sich das nicht so genau sagen, aber es deutet doch vieles darauf hin, dass die RSF angefangen haben und eigentlich einen Putschversuch unternommen haben. Und dann ist einfach alles außer Kontrolle geraten und mit völlig verheerenden, also buchstäblich verheerenden Wirkungen und Auswirkungen für das Land.
Okay. Ich habe auch gelernt, dass Sudan sehr viel Erdöl hat, Erdölfelder. Das ist an der Grenze, glaube ich, von Südsudan zum Sudan, glaube ich. Da gibt es ein sehr großes Feld. Inwieweit ist das ein Faktor in diesem ganzen Konflikt?
Ja, das hat also früher eine viel größere Rolle gespielt. Tatsächlich, mittlerweile ist das eigentlich nur noch von untergeordneter Bedeutung, interessanterweise. Also die Ölvorkommen sind jetzt nicht so riesig groß, muss man sagen. Und also gerade China hat sich, also das war lange Zeit, auch geostrategisch galt das immer so als Kampf ums Öl. Aber ich glaube, das war eigentlich schon immer ein bisschen übertrieben. Denn eben das sudanesische oder auch südsudanesische Öl, das ist also von gar nicht so guter Qualität, ist teuer zu fördern. Und es sind gar nicht so große Vorkommen. Es hat eine gewisse Rolle gespielt. Aber sehr viel wichtiger ist eben seit dem globalen Finanzcrash Ende der 2000er Jahre das Gold. Denn seitdem ist einfach das Gold als vermeintlich sicherer Hafen für Anleger, Anlegerinnen, der Preis ist einfach seither immer weiter gestiegen. Und wie gesagt, der Sudan hat schon immer starke, große Goldvorkommen gehabt, also vor allen Dingen davor im Westen, aber auch im Nordosten an der Rote Meerküste. Und deswegen gilt das Gold eigentlich mittlerweile als der finanzielle Haupttreibstoff dieses Krieges. Es kommen noch ein paar andere Sachen hinzu, zum Beispiel das Gummi Arabicum. Das ist so ein Harz aus einem Akazienbaum, wofür der Sudan fast das Monopol hat und der ist ziemlich unersetzlich, also so als Stabilisator für Coca-Cola. Also wir kennen es vielleicht, also die Raucher, Raucherinnen unter uns, wenn man selber Zigaretten dreht, dann ist also der Klebestreifen auf den Zigarettenpapier, das ist Gummi Arabicum.
Okay.
Und das spielt auch eine gewisse Rolle, auch andere Agrarprodukte.
Okay, jetzt habe ich gehört, in diesem Konflikt gibt es mehr als nur diese beiden Parteien, die du gerade genannt hast. Die Vereinigten Arabischen Emirate, der Irak, die USA, Europa. Welche Rolle spielen diese Länder, wenn es zum Beispiel um Kriegsmittel geht?
Ja, genau. Also das ist wie auch sonst so im Leben auf der einen Seite sehr kompliziert, aber manchmal eben auch sehr einfach. Also manchmal sind die Dinge auch wirklich total einfach und offensichtlich. Ja. Und der Krieg im Sudan ist nicht nur, er war eben auch ein Stellvertreterkrieg. Und zwar auch da wieder zwischen zwei großen Lagern. Und das ist auf der einen Seite, sind das die Unterstützer der regulären Armee, wenn man so will, also von SAF unter General Burhan. Und da sind die wichtigsten Unterstützerstaaten Saudi-Arabien und Ägypten. Ägypten hat halt einfach natürlich, wenn man sich die Landkarte nur anschaut, ein existenzielles Interesse daran, weil Ägypten völlig vom Nilwasser abhängt und der Nil, der fließt halt einfach durch den Sudan und deswegen ist das sozusagen der natürliche Hinterhof und für Saudi-Arabien ist es eben auch quasi vor der eigenen Haustür auf der anderen Seite des Roten Meeres und da sind dann noch andere Staaten dabei, Türkei, Katar, aber auch Iran zum Beispiel und Russland, also eine ziemlich bunte Koalition eigentlich, so eine Mötley Crew. Und auf der anderen Seite ist halt völlig unbestritten, dass die RSF-Milizen hauptsächlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt werden. Das bestreitet eigentlich niemand ernsthaft, also außer den RSF und den Emiratis selber. Aber da gibt es so viele Belege und Beweise für, dass das eigentlich niemand wirklich ernsthaft in Abrede stellen kann.
Okay. Ich habe, glaube ich, auch letztens einen Artikel gelesen, wo sogar auch deutsche Waffen gesichtet wurden.
Ja, genau. Also das ist das ist so eine Sache. Also ich habe da selber auch an den Recherchen mitgewirkt, weil das so ein bisschen mein Leib- und Magen-Thema ist. Also vor allem aus historischer Sicht könnte ich jetzt auch stundenlang drüber reden. Aber um es kurz zu fassen: Also der die sudanesische Armee wurde eigentlich während des gesamten Kalten Krieges, sogenannten Kalten Krieges, weil dort war es in der Region ein heißer Krieg, also auch ein Stellvertreterkrieg, hat also die Bundesrepublik Deutschland, die alte Bundesrepublik Deutschland, die sudanesische Armee eigentlich überhaupt erst so hochgerüstet, war eigentlich der, der wichtigste Lieferant und Ausbilder der sudanesischen Armee. Und deswegen sieht man also relativ viele alte Waffen aus Deutschland im Sudan. Und es sind jetzt also ein paar neuere Waffen aufgetaucht und auch Komponenten in Fahrzeugen zum Beispiel. Ich muss das so ein bisschen einschränken, das ist jetzt nicht wirklich kriegsentscheidend, ja. Also wir reden da jetzt nicht über raue Mengen, aber es ist für mich halt so sinnbildlich für die, so auf der einen Seite historische Rolle, die Deutschland gespielt hat, also auch die historische Verantwortung, die Deutschland trägt, aber eben auch auf der anderen Seite für die aktuelle Verantwortung, denn diese Waffen oder Rüstungskomponenten, die sind eben gerade über die Golfmonarchien in das Land gekommen und es ist nun einfach mal so, dass Deutschland keine Waffen oder Rüstungsgüter seit vielen Jahren mehr an den Sudan direkt liefert, aber die Rüstungsexporte an den Golf, also an die Emirate, Saudi-Arabien, Katar und so weiter, das sind also riesige Beträge. Allein im letzten Jahr die hat die Ampelkoalition da Rüstungsexporte an den Golf von einer knappen halben Milliarde Euro genehmigt. Und das ist, deswegen sind also diese Funde von deutschen Waffen oder Rüstungskomponenten im Sudan für mich eher sinnbildlich für die, für die deutsche Verantwortung.
Ja, ja. Man muss ja auch sagen, in den letzten Monaten und Jahren, wenn es einen Gewinner gab, in Anführungsstrichen, ist es ja Rheinmetall, bei denen ja die Sektkorken geknallt haben, eigentlich total, ja, krank, will ich fast sagen, ne?
Total, total. Und dann, wenn man das auch noch kontrastiert damit, dass jetzt die humanitäre Hilfe, also allein von Deutschland um die Hälfte gekürzt worden ist, von 2 Milliarden auf eine knappe Milliarde, also schon 2 Milliarden im Vergleich zu dem 1000 Milliarden Rüstungspaket, was ja geschnürt wurde, ist ja schon alles andere als üppig. Und selbst das wurde jetzt noch gekürzt. Also das ist wirklich einfach ein totaler Skandal, auch wenn man sich die eigenen Ansprüche anschaut, da von wegen wertebasierter Außenpolitik, da bleibt dann letztlich nicht sehr viel übrig.
Hey Leute, kurze Unterbrechung. Diesen Podcast könnt ihr unterstützen, und zwar mit PayPal. Wie das geht, steht in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Es gab Anfang Dezember einen Drohnenangriff auf einen Kindergarten, das habe ich in den Nachrichten gesehen. Das ist auch schon komplett irre. Ich habe mir die Mühe gemacht und mal zum Beispiel die Tagesschau an diesem und am nächsten Tag angeschaut. Da war nichts. Thema Nummer 1 war eine Frageveranstaltung mit Friedrich Merz, wo Zuschauer Fragen stellen konnten. Das war Top-Thema. Und auch allgemein muss man echt festhalten, der Sudan spielt bei uns medial eine untergeordnete Rolle. Woher kommt das? Und wir reden von der größten humanitären Katastrophe der Welt. Aber bei uns scheint sie nicht stattzufinden.
Das ist eine gute Frage und ich stelle mir diese Frage eigentlich schon seit fast 30 Jahren. Also ich befand es erstmal 1997 im Sudan und habe mich immer wieder gewundert. Also damals herrschte eine schreckliche kriegsbedingte Hungersnot im Südsudan. Da war auch nichts zu lesen oder zu sehen oder zu hören in den deutschen Medien. Und ich habe mich das oft gefragt. Das ist, glaube ich, auch eine Mischung. Also zum einen ist es, ich glaube tatsächlich ist ein struktureller Rassismus, der jetzt vielleicht gar nicht mal so AfD-mäßig boshaft gemeint ist, sondern es geht einfach darum, dass auch in den Redaktionen die Leute, die entscheidenden Leute sagen, ah ja, okay, das Publikum, das findet da keinen Bezug, weil die Bilder, also früher gab es keine Bilder, muss man sagen, aber daran mangelt es heute nicht mehr. Nee. Also weil jetzt, also selbst die Kriegsverbrecher, die filmen sich ja bei ihren Kriegsverbrechen und laden das selber auf TikTok oder Telegram hoch. Also daran mangelt es eigentlich nicht. Aber die Bilder, die es gibt, das sieht halt irgendwie anders aus, so ein bisschen wie auf dem Mars, irgendwie diese Landschaften in Darfur, die Leute sehen anders aus, die Häuser sehen anders aus. Man findet da nicht so einen Bezug zu, wie jetzt zum Beispiel zur Ukraine oder früher im Balkan. Krieg. Also das ist sicherlich eine Erklärung. Ich habe das auch selber gemerkt, als ich jetzt Bilder gesehen habe von dem Hotel, wo ich immer abgestiegen bin. Das ist ein familiengeführtes Hotel in Khartoum gewesen, von einer sudanesisch-griechischen Familie. Es gab so eine griechische Minderheit im Sudan. Und als ich da die Bilder von diesem verwüsteten Hotel gesehen habe, da ist mir das natürlich irgendwie auch viel näher gegangen nochmal, als irgendwie Bilder aus Darfur, wo ich sehr viel weniger war. Und da habe ich diesen Effekt also selber gemerkt. Aber letztlich muss man tatsächlich konstatieren, ist also ein sudanesisches Leben medial zumindest sehr viel weniger wert als ein westliches Leben. Und ja, hinzu kommt dann auch noch sowas, das Stichwort ist da Sudan-Fatigue, also so eine Müdigkeit, das halt, also ähnlich wie man das jetzt bei der Klimakatastrophe sieht, dass die Redaktionen sagen, ah ja, die Leute sind einfach müde, es ist immer das Gleiche, es wird irgendwie eher immer schlimmer und so, ach, das mögen die Leute nicht klicken. Und da gibt's natürlich auch eben diese Ökonomie, die Aufmerksamkeitsökonomie, und das ist einfach schwierig, auch die richtigen Narrative zu finden, aber ich denke, es gibt sie. Also letztlich muss man da weiter kritisieren, dass da auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen ihrem Informationsauftrag auch nachkommen. Ja. Und also ich deswegen bin ich dankbar natürlich für Leute wie dich und dein Publikum, dass da sozusagen gegen den Strom schwimmt. Und ich kann da an der Stelle auch nur ermutigen, ich kenne das aus den Archiven, da habe ich immer gut rekonstruieren können, wie tatsächlich auch relativ wenige Protestschreiben von einfachen Bürgerinnen und Bürgern doch relativ viel auslösen an Druck, so auf die Ministerialbürokratie und auf die Regierung. Also wenn Leute irgendwo mal einen Beitrag gesehen haben zum Sudan und dann geschrieben haben an ihren Abgeordneten und ihre Abgeordnete, so hey, was ist denn da los im Sudan, warum machen wir denn dies oder warum sind wir jetzt Verbündete Emirate oder so weiter, dann hat das schon eine Wirkung. Also wir sind auch nicht unbedingt ohnmächtig, sondern man kann da schon auch Impulse setzen und was bewirken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also jetzt spontan fallen mir die Themen jetzt nicht ins Auge, aber wenn man einmal danach gesucht hat, da findet man immer mehr. Man findet Menschen, die darüber berichten, so wie dich oder andere Journalisten, die auch regelmäßig darüber berichten. Und also die Fakten sind da. Man kann sich informieren, aber man muss sich halt auf den Weg machen dahin. Als Bürger, sag ich mal.
Ja, genau. Und ich bin natürlich aus meiner Sicht, ich bin so ein bisschen, habe diesen Tunnelblick, aber ich finde tatsächlich auch immer wieder, alle Wege führen in den Sudan. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, eigentlich kommt die Menschheit daher. Aber eigentlich fast egal, wo man hinschaut, irgendwo findet man dann doch irgendwie einen Bezug. Also du meintest gerade, du hättest mal in St. Augustin gelebt nach der Katastrophe im Ahrtal. Und also da fallen mir direkt auch Geschichten ein zu St. Augustin. Da gab es also ganz wilde Geschichten von dem ehemaligen Fremdenlegionär, der im Südsudan aufgetaucht ist 1969. Ja. Und also so, wo man hinschaut, eigentlich es gibt sehr viel mehr Bezüge, als man vielleicht denkt.
Ja. Okay. Wie sieht es denn aktuell aus, die aktuelle Lage für die Bevölkerung dort, in den Städten, ländliche Regionen oder in den besonders betroffenen Gebieten? Du hast ja so ein bisschen Insight. Kannst du das mal so ein bisschen schildern?
Ja, also es ist wirklich total katastrophal, muss man sagen. Also ich träume da selber alle paar Nächte auch von und mag mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt für Sudanesen und Sudanesen sein muss. Also das Land liegt eigentlich mehr oder minder in Schutt und Asche. Also die Infrastruktur war schon vorher nicht gerade toll, aber das, was es gab, ist also größtenteils zerstört worden. Und man muss sich vorstellen, genaue Zahlen gibt es natürlich nicht, aber so die Schätzungen sind, es gibt ungefähr eine Bevölkerung von insgesamt 50 Millionen Menschen dort und davon sind 30, 40 Millionen, also benötigen akut humanitäre Hilfe und wie gesagt, die ist weltweit total zusammengestrichen worden, ist also völlig unterfinanziert. 12, 14 Millionen Menschen sind gewaltsam vertrieben worden, 10 Millionen davon im eigenen Land, knapp 4 Millionen sind in Nachbarstaaten geflohen, es wächst eine ganze Generation von Kindern heran, die nicht in die Schule gehen können. Also mehr Kinder im Sudan können nicht in die Schule gehen, als überhaupt in Deutschland insgesamt leben an Kindern. Muss man sich mal vorstellen. Die Zahl der Todesopfer kann man auch nur erahnen. Also da gab es jetzt gerade neueste Berichte aus Khartoum von Massengräbern mit 15.000 Toten. Also man muss sicherlich von mindestens 200.000 kriegsbedingten Toten ausgehen. Also die Zahlen sind einfach völlig schockierend. Ich mache immer ungern so ein Ranking der humanitären Krisen. Möchte jetzt nicht sagen, es ist schlimmer als in der Ukraine oder in Gaza. Mhm. Aber tatsächlich von den blanken Zahlen her ist es die schlimmste humanitäre Krise unserer Zeit. Ja,
auf jeden Fall. Vielleicht nochmal so eine kleine mediale Frage. Also dieser Krieg wird ja eine der Fluchtursachen sein. Sehr viele Menschen werden versuchen, in ein Nachbarland zu gelangen. Einige werden auch in den Norden Libyen gehen und versuchen, irgendwie nach Europa zu gelangen. Ich hatte vor kurzem Anna Dibari von CI hier, die macht Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Wir leben in Zeiten, in denen Europa mehr und mehr die Grenzen dicht macht. Wären Diskussionsrunden zum Sudan in der Gesellschaft jetzt nicht ultra wichtig?
Ja, ich finde auch tatsächlich, also zunächst mal muss man sagen, also die allermeisten Sudanesen und Sudanesinnen, die ich kenne, die wollen natürlich überhaupt nicht nach Europa, die wollen einfach im Sudan ein gutes Leben führen, irgendwie ihre Kinder großziehen, also das wird auch oftmals auch so verzerrt dargestellt, als ob alle da nur weg wollten. Nein, die meisten Leute wollen natürlich einfach da bleiben und man spürt es in Deutschland oder auch, ich lebe ja in der Schweiz, hier merkt man es nicht so stark, weil die meisten, die es schaffen, übers Mittelmeer zu flüchten und viele ertrinken natürlich oder verdursten vorher in der Sahara auf dem Weg zur Mittelmeerküste. Die meisten von denen, die es schaffen, die wollen nach Großbritannien aus historischen Gründen, weil sie dort schon Familie haben, wegen der Sprache. Und ich habe also neulich einen befreundeten Aktivisten in Großbritannien gefragt, so wie ist es denn unter der neuen Labour-Regierung, behandelt die jetzt die sudanesischen Geflüchteten besser als die Tory-Regierung vorher? Und der sagte mir so, nein, noch schlechter, ja. Okay. Und das ist natürlich also wirklich eine totale Schande. Und ich weise halt immer darauf hin, dass das einfach hin und vorne nicht zusammenpasst. Also es scheint ja in Deutschland, aber auch in der Schweiz oder anderswo in Europa oder USA, eigentlich kein anderes Thema zu geben als Flucht und Migration, ja. Und man kann natürlich auch darüber diskutieren, ist ja klar. Aber wenn es dann in den Sonntagsreden immer heißt, ja, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, ja, dann heißt das mit Blick auf die wirklich größte Fluchtkrise der Welt, und das ist eine echte Fluchtkrise, also das kann man ja wirklich mal so sagen, das ist eine echte Fluchtkrise dort, ja, dann ist einfach ganz klar, der Hauptkriegstreiber im Sudan sind die RSF-Milizen und der Hauptunterstützer der RSF-Milizen sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind offiziell das muss man sich wirklich also auf der Zunge zergehen lassen, ja, sind ein strategischer Partner der Bundesrepublik Deutschland, offiziell. Also die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche war neulich noch da, hat diese strategische Partnerschaft beschworen. Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt war da wenige Tage nach dem Massaker von Al-Fasha mit wahrscheinlich Zehntausenden Todesopfern, muss man sagen. Ist sie also vom Ostsudan nach Abu Dhabi gereist, in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, hat dort die Emiratis als Freund und Partner Deutschlands gepriesen. Und das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Das ist einfach eine derartige Doppelmoral, Scheinheiligkeit. Wenn man sonst immer von Flucht und Migration redet, dort also harte Politik ankündigt, Festung Europa immer weiter ausbaut. Und dann ist man der strategische Partner des Unterstützers der genozidalen Kriegsverbrecher im Sudan. Da machen wir uns als Deutschland tatsächlich auch zu Komplizen.
Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich habe das Thema Afghanistan so ein bisschen mir auf die Fahne geschrieben, weil mich das auch sehr interessiert. Und da ist ja das gleiche Thema. Also jetzt sagt man, wir nehmen keine Afghanen mehr auf, obwohl wir es da damals versprochen haben, die uns bei der Bundeswehr geholfen haben, bevor die Taliban wieder zurückkam. Mittlerweile hat die Taliban eine eigene Botschaft hier in Deutschland. Also es ist eigentlich unglaublich, was da so passiert. Und wie du schon sagst, es passt hin und vorne absolut nicht zusammen.
Ja, genau. Und das nehmen die Leute ja auch wahr. Also man kann jetzt nicht irgendwie in Sachen Ukraine und Russland sozusagen oder auch Palästina, Israel den Moral High Ground, die moralische Überlegenheit für sich beanspruchen, auf das internationale humanitäre Völkerrecht sich berufen, wer weiß wie, und das aber nur sehr selektiv tun. Also an anderen Stellen, wo es dann einem nicht passt, da kehrt man es dann einfach schön unter den Teppich. Ja. Das unterhöhlt oder höhlt natürlich dieses gesamte System, was sonst immer auch beschworen wird, also einer regelbasierten internationalen Ordnung, das unterhöhlt dieses ganze System, die Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene wird damit völlig unterminiert und ich glaube, das rächt sich auch, also selbst wenn man jetzt nur unter rein sicherheitspolitischen Aspekten argumentieren würde, denke ich, ist man da eigentlich nicht gut beraten.
Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt der Status quo. Wir wollen natürlich auch gerne mal nach vorne gucken. Welche Schritte wäre denn jetzt notwendig, um diesen Konflikt nachhaltig zu lösen oder zu stabilisieren? Was wären denn so die nächsten Schritte?
Ja, das ist natürlich ein dickes Brett, was zu bohren gilt. Aber tatsächlich, also ich finde es auch wichtig, dass man auf die sozusagen eine positive Perspektive aufzeigt. Also das ganz unmittelbar Wichtigste ist natürlich erstmal, doch die humanitäre Hilfe zu stärken, damit die Leute einfach überleben, ja. Mhm. Und eben nicht zu kürzen, so. Aber dann muss man jetzt auch kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, dass bei 30, 40 Millionen Menschen, die also akut humanitäre Hilfe benötigen, dass man da jetzt selbst mit 2 Milliarden, die nicht aufgebracht werden können, international derzeit, oder wo es den politischen Willen für nicht gibt, dass man da auch nicht sehr weit mitkommt, ja. Mhm. Also von den ganzen logistischen Schwierigkeiten mal abgesehen. Das heißt, nach der humanitären Hilfe ist natürlich am allerwichtigsten ist erstmal, dass der Krieg gestoppt wird, also dass die Kämpfe gestoppt werden. Mhm. Und dafür wiederum ist es wichtig, dass der Nachschub aufhört. Mhm. Also, weil es sind natürlich viele Waffen im Land, aber wenn es irgendwann keine Munition mehr gibt oder kein Treibstoff für die Autos, wird das schon zur Folge haben, dass der Krieg doch erlahmt oder zumindest zum Stillstand kommt. Das heißt, hier muss man die Unterstützer dazu bringen, ihre Unterstützung zu drosseln oder ganz aufzugeben. Und da richtet sich eben wieder der wichtigste Appell in Richtung Vereinigte Arabische Emirate. Mhm. Dass die, wenn die also ihre Nachschubflüge in den Ostchad und nach Libyen für die ESF einstellen würden, dann wäre das schon ein sehr großer Fortschritt. Mhm. Und dann, wenn man einmal sozusagen am Verhandlungstisch ist, dann ist es eben wichtig, auch diesen Teufelskreis zu durchbrechen, dass eigentlich immer nur die großen, starken Männer mit den dicksten Kanonen belohnt werden, damit dass sie dann eigentlich den Kuchen verteilen. Also es ist wichtig, dass die Zivilgesellschaft eine führende Rolle wieder am Verhandlungstisch bekommt. Und dafür ist eigentlich wichtig, dass gerade die westlichen Staaten ja jetzt nicht selber intervenieren, natürlich, sondern eher intervenieren indirekt, indem sie halt diesen regionalen Vormächten, also Ägypten, Saudi-Arabien, Emirate, klar machen, haltet euch raus, lasst die Sudanesinnen und Sudanesen selber machen. Mhm. So, die haben 2018, 2019 eine Revolution gemacht, so. Ihr habt die Putschisten unterstützt, weil ihr kein Interesse daran habt, dass in eurem Hinterhof eine Basisdemokratie aufblüht als Gegenmodell zu euren autoritären Regierungsmodellen. Haltet euch diesmal da raus. Das ist wichtig und es gibt eben eine sehr starke zivilgesellschaftliche Tradition im Sudan. Es gab schon 64, 85 auch erfolgreiche Volkserhebungen und der große Lichtblick, der große Leuchtturm eigentlich in dieser ganzen Misere, das sind die Nachbarschaftskomitees beziehungsweise die lokalen Neighborhood Resistance Committees, also die Emergency Response Rooms, das sind also hyperlokale, dezentrale, nachbarschaftliche Solidaritätskomitees, die eigentlich die Aufgaben, die Basisaufgaben des Staates übernehmen, nämlich die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung, Bildung und medizinischer Versorgung. Und diese Kräfte, denke ich, da ist auch nicht alles perfekt, aber die bieten doch eigentlich einen guten Ansatz dafür, dass der Sudan doch auch irgendwann mal in eine bessere Zukunft schauen kann. Mhm. Aber dafür müssen halt all diese Kriegstreiber zurückgehalten werden. Dafür muss es auch ein Ende der Straflosigkeit geben, denn bisher all diese Kriegsverbrecher im Sudan, da muss man nicht gendern, weil es sind doch größtenteils oder fast ausschließlich Männer, muss man sagen. Also das Patriarchat ist auch da, also alive and kicking, muss man sagen, putzmunter. Man muss diese Straflosigkeit beenden. Und da gab es jetzt gerade in Den Haag beim Internationalen Strafgerichtshof auch nach 20 Jahren mal endlich ein Urteil gegen einen ehemaligen Janjaweed-Kommandeur aus Darfur. Und das ist also auch ein Lichtblick, dass diese Kriegstreiber wissen, sie werden nicht ungeschoren davonkommen.
Auf jeden Fall. Ich habe auch letztens gehört, dass sich wohl angeblich Donald Trump da so ein bisschen eingewählt hat. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, oder?
Ja, jein. Also es gibt tatsächlich viele Beobachterinnen und Beobachter, die das doch positiv sehen, denn also ob man das mag oder nicht, also in der Welt, die ich mir wünsche und an der ich arbeite, da muss man sich jetzt nicht auf Donald Trump irgendwie verlassen wollen oder darauf hoffen wollen, aber tatsächlich ist es natürlich schon wichtig, wenn er jetzt tatsächlich um den Saudis einen Gefallen zu tun, Druck auf die Emiratis ausübt, dann ist das erstmal eine gute Sache. Also dann soll mir das auch recht sein. Aber das ist natürlich nicht nachhaltig. Man kann sich nicht darauf verlassen. Das heißt, wir müssen erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Und da hat eben vor kurzem zum Beispiel das EU-Parlament in Straßburg eine Resolution zum Sudan verabschiedet, in der die Emirate nicht mehr namentlich genannt werden. Die sollten genannt werden. Und da gab es also harten Lobbydruck von emiratischer Seite. Und daraufhin haben die konservativen Volksparteien, haben also die Emiratis rausgestrichen aus diesem Dokument. Und das ist natürlich nicht der richtige Weg, um Druck auszuüben. Also es ist interessant und bemerkenswert, dass eigentlich im öffentlichen Diskurs den größten Einfluss der US-Rapper Macklemore hatte, der im letzten Jahr ein geplantes Konzert in Dubai abgesagt hat. Und zwar mit der Begründung, dass die Emiratis eben diese zerstörerische und genozidale Politik im Sudan fahren. Und das hat also große Wellen ausgelöst. Und das zeigt eigentlich, wenn wir, natürlich, wir können nicht auf Donald Trump hoffen, ist ja klar. Wenn der auch guten Druck ausübt, meinetwegen. Aber wir müssen erstmal auf unsere eigenen Politikerinnen und Politiker Druck ausüben, auf die Wirtschaft. Also wenn der HSV mit Fly Emirates wirbt oder so, dann sollten es doch die HSV-Fans so machen, wie die Bayern-München-Fans es mit Katar gemacht hatten. Und da sieht man, man kann eine Wirkung haben. Und die Emirate, das merkt man, die sind sehr, sehr, sehr sensibel, was Reputationsverlust angeht. Also dieses glitzernde Image, was die so pflegen, also eine Luxus, Tourismus, Wellness, Shopping, Finanz, Krypto, Oase, und gegen die Islamisten zu kämpfen, was sie im Westen so sehr, sehr populär gemacht haben. Wenn dieses Glitzer-Image Kratzer bekommt, da reagieren die sehr, sehr empfindlich. Und das ist der Hebel, den wir eigentlich alle haben als Konsumentinnen und Konsumenten, als Bürgerinnen und Bürger.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade so was Prominenz angeht, ist immer ein großer Hebel. Und ich glaube, wir bräuchten mal, ich weiß, ob du noch das kennst, We Are the World. Ich glaube, aus den 80ern war das, 90ern. Sowas bräuchten wir jetzt für den Sudan eigentlich.
Ja, schon. Also auch ich wünsche mir natürlich eine Welt, in der man jetzt nicht irgendwie den Knopf Angst vor Flucht und Migration drücken müsste oder in der man irgendwie auf Promis zurückgreifen müsste. Aber wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich die Geissens von RTL 2, wenn die jetzt sagen würden, okay, also wir haben jetzt irgendwie da, sind immer mit dem Privatjet nach Dubai geflogen, in 7-Sterne-Hotel und dann irgendwie mit dem Helikopter nach Abu Dhabi zum Formel-1-Rennen auf die Superjacht, Also dieses spätkapitalistische Ideal, was uns da verkauft wird, wenn die Geissens sagen würden, okay, also das machen wir jetzt nicht mehr, weil wir irgendwie gesehen haben, was das für zerstörerische Wirkungen ein bisschen weiter im Sudan hat, dann hätte das eine Riesenwirkung. Und also ich finde es natürlich eigentlich albern, dass man auf solche Promi-Mechanismen setzen muss, aber so ist das nun mal irgendwie und das könnte eben tatsächlich auch ein Hebel sein, wenn solche Promis ihre Stimmen erheben würden, statt sich für dieses Whitewashing am Golf einspannen zu lassen.
Was würdest du unseren Hörern empfehlen, die sich informieren oder helfen wollen, ohne direkt vor Ort zu sein, was auch sehr schwierig ist? Gibt es da irgendwas, was wir machen könnten?
Ja, sich zu informieren, das ist nicht so einfach, aber es gibt natürlich schon Wege, also zum Beispiel Amnesty International ist natürlich sehr aktiv, macht sehr gute Arbeit, da kann man sich leicht informieren oder auch engagieren, spenden oder auch Anregungen zu bekommen, wie man mit Protestschreiben sich engagieren kann, also gerade an in die Politik hinein. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also meine erste Empfehlung wäre immer, sich an die eigenen Abgeordneten zu wenden, also Bundestagsabgeordnete, aber zum Beispiel vielleicht auch Landtagsabgeordnete. Also ich habe jetzt gesehen, dass zum Beispiel auch der nordrhein-westfälische Minister, also ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, der war jetzt auch in Abu Dhabi und hat dort irgendwelche Kooperationen gepflegt, ein Minister der Landesregierung aus Düsseldorf. Also man kann sich auf dieser Ebene auf jeden Fall engagieren. Man kann auch an die Lokalzeitung schreiben, so hey, warum berichtet ihr nicht mal mehr über den Sudan? Das kann auch was bewirken. Oder tatsächlich eben Ausschau halten, wo gibt's irgendwo Sudanesen, oder gibt's irgendwelche Ansatzpunkte? da hilft, glaube ich, einfach eine Google-Suche ganz, ganz simpel, ja. Wenn man jetzt den eigenen Wohnort eingibt und so da und da, da stößt man bestimmt auch irgendwas und ich denke ja, jede an seiner, ihrer Stelle kann da was bewirken. Also ich freue mich zum Beispiel immer total, wenn Lehrerinnen, Lehrer auf mich zukommen und sagen so, hier, ich habe irgendwie einen Leistungskurs, Geografie, wir wollen so da ein Projekt machen, eine Präsentation. Das hilft und das hilft auch zum Beispiel nicht zuletzt dafür, für die Moral der Sudanesinnen und Sudanesen, dass sie sehen so, okay, wir sind nicht völlig ignoriert, weil es ist natürlich wahnsinnig erschöpfend und verletzend für viele Leute aus dem Sudan, dass sie merken, okay, es gibt so viel Aufmerksamkeit für andere Konflikte und wir werden aber einfach ignoriert und da kann das einfach wirklich eine psychologische Hilfe sein, wenn sie sehen, ah ja, da macht eine Schulklasse im Ahrtal was zum Sudan als Projekt für den Projekttag.
Wunderbar. Roman, danach kann eigentlich nichts mehr kommen, außer, dass ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanke. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt und ich hoffe, du hast auch ein bisschen, ja, Spaß kann man nicht sagen, aber ich hoffe, es war für dich auch relativ angenehm.
Ja, sehr, Frank. Also herzlichen Dank nochmal, dass du die Aufmerksamkeit dem Sudan widmest. Ich hoffe, du bleibst dran, auch das Publikum. Und wir werden wahrscheinlich leider noch genug Anlass haben, darüber zu sprechen, aber hoffentlich vielleicht auch mal zu fröhlicheren Anlass, also vielleicht der Friedensnobelpreis für die Emergency Response Rooms, für den Sie jetzt schon beim letzten Mal im Gespräch waren. Wer weiß, also irgendwann wird auch der Sudan sicherlich eine bessere Zukunft haben.
Das wollen wir alle hoffen. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich für die Zuschauer, fürs Zuhören. Denkt dran, bleibt weiterhin neugierig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, alles Gute. Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.